Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich nehme dich hier in diesem Podcast mit in meine Welt. Wir reden über Spiritualität, natürlich. Wir reden über persönliche Weiterentwicklung. Ich rede mit unfassbar tollen Menschen, die einfach unglaubliche Geschichten haben, die Experten sind auf ihren Gebieten. Und immer, worum es hier geht in diesem Podcast, ist, wie kannst du in deine Kraft kommen? Wie kannst du vielleicht einen Perspektivwechsel bekommen? Wie kannst du, wenn du gerade das Gefühl hast, es geht nicht weiter, Hoffnung schöpfen? Also hier ist quasi dein Ort zum Aufladen, zum Ankommen, zum Entspannen, zum Lachen. Und ja, dass wir einfach eine wundervolle Zeit miteinander haben. Also schön, dass du da bist. Miriam, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast. Danke, dass du extra für dieses Gespräch hergekommen bist. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich die Einladung von dir bekommen habe und wir jetzt sprechen können. Das ist ja so irre, weil wir kennen uns eigentlich schon so lange und haben uns immer irgendwie das Mikro in die Hand gegeben, von einer Bühne dann zur nächsten, vom einen Auftritt zur nächsten, und jetzt sitzen wir hier. Richtig schön.
Es fühlt sich so schön an. Wir haben beide gerade schon gesagt, also wenn die Hörer das hören, ist es wahrscheinlich ja schon 2025, aber wir nehmen es ja gerade Ende 2024 auf. Wir sind beide füreinander der letzte Termin in diesem Jahr und gehen, glaube ich, so in dieser Energie auch, also für mich auf jeden Fall, in dieses Gespräch irgendwie mit so einem ganz erfüllten, dankbaren Herz und gleichzeitig aber auch so ein bisschen Erschöpfung. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
Absolut. Ich glaube, wir haben füreinander eine Ausnahme gemacht. Und ja, diesen absolut. Termin, der geht noch. Ja. Und ja, ich glaube, das ist immer so diese besondere Energie am Ende des Jahres, dass du einfach sagst, wow, wirklich viel geleistet, gesehen, erlebt, gemacht, bewegt. Und jetzt ist aber auch gut. Jetzt darf mal wieder eine Pause sein. Und darin übe ich mich wirklich. Ich habe jetzt vor kurzem noch ein Video gesehen, was ich 2023 aufgenommen habe, wo ich so ganz klar sage, ich arbeite nächstes Jahr weniger. Ich achte mehr auf mich. Ich nehme mehr Zeit für mich. Dieses Jahr war es noch schlimmer als letztes Jahr. Also so ist es mit den Vorsätzen, die man dann mehr oder weniger einhält.
Was würdest du sagen, war für dich, wenn du so auf 2024 zurückblickst, was war der schönste Moment und was war auch der herausforderndste Moment?
Oh, das kann ich dir ganz klar sagen, weil in 2024, also in diesem Jahr, mein Buch wirklich im Vordergrund stand. Und das war eine zusätzliche Aufgabe zu meinen Vorträgen, die ich halte. Das heißt, immer wenn ich im Flieger saß, wenn ich im Hotel von einem Vortrag kam, also jede freie Minute ist in dieses Buch geflossen. Und es war der besondere Moment, weiß ich noch ganz genau, ich saß mit meiner Mama in der Küche und habe gesagt, morgen schicke ich es zum Verlag, dann kann ich auch nichts mehr verändern. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das rausschicke, dann kommt was Großes in mein Leben. Und das war, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob man es Intuition nennt, ich weiß es nicht, aber das Gefühl von, du lässt dann wirklich auch etwas los und dann ist auch wieder Platz für Neues. Ja, das total war so der schön. Besondere Moment.
Richtig schön. Wann war das?
Jetzt im Herbst. Also es war, ich glaube, Ende September, Anfang Oktober müsste es gewesen sein. Ja.
Wie kam es, dass du dieses Buch geschrieben hast?
Also ich habe ja bei meinen Tiefschlägen, die ich 2016 erlebt habe, von unterschiedlichen Seiten gehört, Miriam, du solltest schreiben. Also das, was du gerade erlebst, schreib es auf, dass es aus deinem System rauskommt. Ich habe gesagt, wofür soll ich das denn alles aufschreiben? Habe das aber trotzdem gemacht, weil ich gemerkt habe, es tut mir gut. Und so sind über die Jahre hinweg, weil ich dann gar nicht mehr aufgehört habe zu schreiben, über 700 Seiten zusammengekommen.
Wow.
Ja, einfach Gedanken, Zitate, Fragen, alles, was mir in den Sinn gekommen ist, was ich verstanden habe, noch nicht verstanden habe. Und habe dann, als die Corona-Zeit war und ich auf Bali gelebt habe, gesagt, okay, ich mache aus diesen über 700 Seiten jetzt ein Buch, habe aber lange keinen Verlag gefunden, die meine Worte veröffentlichen wollten. Und für mich war ganz klar in der Corona-Zeit, ich kann nicht auf Bühnen stehen und meine Geschichte erzählen, um die Menschen zu ermutigen und zu inspirieren. Ich brauche ein anderes Tool. Und so habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich nehme mal diese ganzen Seiten und forme daraus ein Buch. Ja.
für mich nur einmal kurz, um mir das vorzustellen, wenn du sagst, du hast 700 Seiten handgeschrieben, ist es handgeschrieben oder hast du es sozusagen im Handy, am Laptop geschrieben? Wie hast du das gemacht?
Sowohl als auch. Mhm. Also ich hatte immer mein Handy natürlich dabei und habe dann, wenn es mal schnell gehen musste, oh, das ist ein guter Gedanke, den schreibe ich mir jetzt mal auf, in mein Handy geschrieben. Dann gab es Phasen, habe ich ganz viel am Laptop geschrieben. Mhm. Das waren so richtige Fließtexte. Mhm. Und alles, was so Zeichnungen sind oder Bilder, da habe ich auch viel dann in mein Notizbuch geschrieben. Und davon gibt es auch mehrere. Genau, oder einfach nur Zitate. Genau, es ist so ein Kuddelmuddel aus ganz vielen, was ich jetzt dann komprimiert habe und alles in ein Buch geschrieben habe. Nicht alles, aber das Wichtigste.
Du hast gerade gesagt, dass für dich nach deinen Tiefschlägen, dass dir Menschen gesagt haben, schreib die Sachen auf. Aber du hattest erstmal diesen inneren Widerstand und warst so, wozu soll ich das aufschreiben? Hast es dann aber trotzdem gemacht.
Ja.
Inwiefern würdest du sagen, hat es dir geholfen zu schreiben? Und wie bist du mit deinem eigenen Widerstand umgegangen, eigentlich nicht schreiben zu wollen?
Ich bin ein absoluter Bewegungsmensch. Also wenn es mir schlecht geht, dann mache ich die Tür auf und renne erstmal los und kann somit meine Energien shiften, bewegen, mich auch wieder einfangen. Oder ich spreche auch ganz viel. Dann nehme ich das Handy in die Hand und rufe jemanden an, der sich mit dem Thema vielleicht gerade besser auskennt. Aber das Schreiben war nie so meine Spielwiese. Mhm. Als ich dann aber mit meinen gebrochenen Beinen, beziehungsweise meine Füße waren ja gebrochen und meine Beine waren in Gips und ich war im Krankenhaus gelähmt, weil ich hatte so einen Schmerzkatheter, der quasi meine Beine gelähmt hat. Und das hat mich so überwältigt, dass ich mich nicht bewegen konnte. Also ich konnte aus diesem Bett nicht aufstehen und ich brauchte jetzt irgendeine Möglichkeit, das, was in mir brodelt und was raus will, was mich so fordert und auf links dreht, irgendwie rauszulassen. Und das konnte ich ja, wenn dann nur früher aus der Bewegung heraus machen. Und dann sagt jemand, fang an zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, wie gesagt, ne, also schreiben ist nicht meins. Und dann merkst du auf einmal so, die ersten Worte gehen schwer. Und was soll ich hier eigentlich schreiben? Und was denke ich eigentlich? Ja, ist ein guter Gedanke. Und jetzt geht's weiter. Und auf einmal fließt es dann. Und du merkst richtig, es war wieder so dieser erste Schritt, den es brauchte, um diesen Prozess zu starten. Und wenn du einmal drin bist, dann fließt es dann auch irgendwann. Mhm. Und so war es bei mir dann auch, dass ich dann irgendwann gar nicht mehr aufhören konnte.
Krass. Lass uns mal 10 Jahre zurückgehen vor 2016, das war dann 2006, 2006.
Also ja. 20 Jahre dann.
Nee, also wenn wir sozusagen, dein Unfall war ja 2016, richtig?
Ja, genau.
Und wenn wir da nochmal 10 Jahre zurückgehen, sind wir bei 2006, richtig?
Ach so, ja, genau. Okay, schreiben wir nicht zum Rechnen auch nicht.
Wie war dein Leben so zwischen, ich sag mal, 2006, 2015, was hast du gemacht? Wer war Miriam? Über was hast du dich vielleicht auch mit dir selber identifiziert? Was war so dein, so das ist Miriam, das bin ich? Wie würdest du dich beschreiben rückblickend? Worauf lag dein Fokus? Nimm mich mal so ein bisschen mit in die Zeit vor, bevor sich dein Leben so verändert hat.
Also ich war als Kind schon immer sehr aufgeweckt und habe meinen Eltern auch schon immer gesagt, ich werde Actionheldin. Also das war immer so mein großer Traum und das war für mich so klar, ich werde außergewöhnliche Kräfte haben, ich werde fliegen können und ich werde die Menschheit vor dem Bösen beschützen. Also ich bin
mit, weißt du, woher das kam?
Ich glaube, ich bin einfach sehr beeinflusst worden von Actionfiguren, ne? Wie die Ninja Turtles oder Wonder Woman. Also ich habe schon Actionfilme als Kind geliebt und habe gesagt, irgendwann werde ich das sein. Und meine Eltern haben immer gesagt, das ist kein Beruf, damit kannst du kein Geld verdienen. aber ich war da so fasziniert von, dass ich ja dann in einem Freizeitpark eine Ausbildung gemacht habe zur Stuntfrau. Und das kam ja der Actionheldin am nahesten. Und in der Zeit, die du gerade angesprochen hast, war ich genau das. Also ich habe genau meinen Traum gelebt. Also ich habe alles dafür getan mit Stunt-Workshops und Menschen angerufen, die sich in der Filmwelt auskennen, um Stuntfrau zu werden. Und habe dann genau in dieser Zeit meine Passion gelebt und war wirklich Stuntfrau. Also von Filmen, bei denen ich dann Schauspieler gedoubelt habe, bis hin zu im Moviepark nur Stunt-Shows gespielt. Also ich habe das einfach geliebt, jeden Tag von Autos angefahren zu werden, von Kopf bis Fuß zu brennen, Motorrad-Stunts zu machen, meine Kollegen die Treppe runter prügeln. Also ich war so ein richtiger Wildfang eher, als mit Puppen zu spielen. Ja, das war so richtig eine dynamische Zeit. Da war so richtig auch weil du gerade sagst, wer war die Miriam? Ich wollte gesehen werden. Ich wollte besonders sein. Mhm. Ich war auch laut und flippig und in dieser männerdominierten Welt, da wollte ich immer mithalten und fand das auch cool, mit Männern dann zu arbeiten und zu sagen, ich bin Stuntfrau. Es war sehr, glaube ich, auch eine sehr egozentrische Zeit, ne? So was Besonderes sein zu wollen.
Und was ich nochmal spannend finde, du hattest als Kind schon diesen Wunsch, du wusstest, das ist, was ich will. Mhm. Deine Eltern haben aber gesagt, hey, du kannst damit kein Geld verdienen, das ist kein Beruf. Und viele geben ja dann auf, ja, und werden dann Bankkauffrau, weil ihnen gesagt wird, hey, mach was Sicheres oder ne, wählen einen Beruf, der sozusagen dem Außen oder von den Eltern als was Sicheres dargestellt wird. Was war es in dir, dass du dich davon nicht hast abbringen lassen?
Ja, ich hatte erstmal diese Überzeugung, das muss doch irgendwie gehen. Und ich glaube, ich habe so ein Gen in mir, wenn du mir sagst, das geht nicht, dann will ich beweisen, dass
das geht.
Das kenne ich.
Das Gen habe ich auch.
Genau. Und weißt du was, ich glaube, jeder hat das. Nur die einen hören drauf und sagen, jetzt erst recht. Und die anderen hören nicht drauf, sondern hören eher darauf, was andere Menschen sagen und sagen, naja gut, wenn der sagt, das geht nicht, dann hat er wohl recht. Und meine Eltern haben zwar damals gesagt, damit kannst du kein Geld verdienen, weil Actionhelden, das ist ja kein wirklicher Beruf. Aber sie waren trotzdem sehr unterstützend. Also sie haben gesagt, lern eine vernünftige Sache. Weil wir sind auch sehr bodenständig und dann hast du eine Ausbildung, auf die du immer zurückgreifen kannst. Bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern...
Was war das dann?
Ich bin eigentlich gelernte Sport- und Fitnesskauffrau. Okay. Ich habe einen kaufmännischen Beruf erlernt. Aber neben meiner Ausbildung, die ich ja mit 15 bis 18 gemacht habe, sind meine Eltern schon immer mit mir zum Stunt-Workshop gefahren, haben dann unterschrieben. Na, sie ist zwar noch nicht alt genug, aber sie darf hier mitmachen.
Sie darf brennend durch den Raum laufen.
Und das war, würde ich sagen, mein größtes Glück, solche Eltern zu haben, die gesagt haben, wir unterstützen dich auf deinem Weg und wir wissen nicht, was daraus wird, aber wenn du das so unbedingt möchtest, dann wollen wir das auch ermöglichen. Krass. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass du, ob es deine Eltern sind, Geschwister, Freunde oder wer auch immer, Menschen findest, die an dich glauben und dir helfen. Na, und ohne meine Eltern hätte ich das definitiv auch nicht geschafft.
Gab es denn in deiner Karriere als Stuntfrau Momente, wo du dachtest, shit, wo habe ich mich hier reingebracht, dass ich das jetzt machen muss? Also gab es Momente, wo du auch selber gedacht hast, den Stunt, weiß ich nicht, ob ich den hinbekomme? Oder warst du immer so confident und hast gesagt, ich rock das jetzt, ich find's geil?
Klar, du kommst natürlich an Stunts oder in Situationen, wo du merkst, okay, ich bin vielleicht doch nicht so tough oder ich bin vielleicht doch nicht so gut. Ich kann das vielleicht noch nicht. Aber dieses, ich kann das noch nicht, fand ich immer so spannend. Und was muss ich dafür tun, um es dann zu können? Und das macht auch die Stuntarbeit aus, ne? Dass du nicht direkt aus 14 Meter brennend springst, nachdem du erschossen wurdest für einen Actionfilm, sondern du lernst erstmal zu Schauspielern, wie sieht das aus, wenn ich angeschossen werde, wie fall ich aus einem Meter, 5 Meter, 10 Metern, dass es gut aussieht, wie lande ich sicher. Und das ist ja ein...
Kann man aus 14 Meter sicher landen?
Ja. Ja, ja, du hast dann so ein Luftkissen unter dir und wenn du dann reinfällst, dann entweicht die Luft und du wirst gestoppt. Das sind aber genau die Dinge, die du dann in so einer Ausbildung lernst. Und ich finde das auch ein sehr, sehr schönes Bild auch wieder für die Menschen, die zuhören, für das Leben. Du musst nicht alles sofort können, sondern ich glaube, du wirst dafür belohnt, dran zu bleiben, dich selber immer wieder zu hinterfragen, wo stehe ich gerade, wo sind meine Grenzen gerade. Was kann ich jetzt tun, um weiterzukommen, um zu wachsen? Und die meisten Menschen fangen an, hören aber bei der ersten Niederlage auf. Und ich war, glaube ich, ein Mensch, ich habe die Arbeit nie gescheut. Vielleicht auch den Stress, das kennst du auch, ne? Nicht aufgeben, wenn es wirklich mal wuselig wird. Schmerzen, ob es jetzt, ich habe Kopfschmerzen, wie auch immer, klar sind Zeichen vom Körper, aber trotzdem dran zu bleiben, ne? Und trotzdem weiterzumachen. Diese extra Meile zu gehen, sagt man ja so.
Crazy. Was war dann 2016? Was ist passiert? Was hat dein Leben so verändert?
Also ich war 10 Jahre dann schon unfallfrei Stuntfrau und habe, wie gesagt, meine Passion gelebt und mein Leben auch wirklich geliebt. War 6 Jahre mit meinem damaligen Lebenspartner zusammen, für den ich nach Österreich gezogen bin. Also wir haben in Salzburg zusammen ein altes Bauernhaus umgebaut. Und das war so diese schönste Zeit, würde ich sagen, weil es so leicht war. Es war alles so, die Rechnung geht auf. Ich muss nur hart genug arbeiten und das Leben wird mich belohnen. Und ich hatte so richtig dieses Vertrauen ins Leben, dass wenn du ein guter Mensch bist und fleißig und diszipliniert an deinen Träumen arbeitest, dann wird das Leben dich auch beschenken. Und so fühlte ich mich auch. Ich habe so richtig privat wie beruflich die absolute Erfolgswelle gesurft. Und dann ist mir innerhalb kürzester Zeit ja fast alles weggenommen worden, für das ich wirklich hart gearbeitet habe. Also ich hatte einen schweren Unfall bei einem Stunt, bei einem Fotoshooting und bin von einem Helikopter gestürzt, der von meinem damaligen Freund geflogen wurde, von meinem Lebensgefährten, und hat mir dabei beide Füße ganz, ganz schwer gebrochen. Der linke war sogar komplett zertrümmert und somit war die Grundlage von meinem Beruf von jetzt auf gleich weg. Das ist ja mein Körper, ist ja mein Kapital. Und dann liegst du halt im Krankenhaus, ne, kannst dich nicht bewegen, weißt nicht, ob du je wieder richtig gehen wirst, weil das waren die Vorhersagen der Ärzte, von mehreren Ärzten. Und wenn du eigentlich in dem Moment schon genug Aufgaben hast und sagst, okay, ich weiß gar nicht, wie es beruflich weitergeht, ist dann kürzeste Zeit später mein Lebenspartner bei einem Helikopterabsturz tödlich verunglückt. Und das war für mich einfach eine absolute Überforderung, weil wenn dir beruflich was weggenommen wird, ist das Erste, was du machst, du stützt dich auf dein Privatleben. Aber wenn das auch noch zusammenbricht, dann ist ja nichts mehr da, an dem du dich festhalten kannst. Und dazu kam dann noch, dass wir dieses Haus, was wir zusammen umgebaut haben, nicht mal meins war. Also wir hatten uns auch überhaupt nicht abgesichert bei unseren Berufen. Das heißt, ich musste dann auch noch aus unserem gemeinsamen Zuhause raus ein Gefühl zu Mama und Papa zurückziehen. Also es war so alles in kürzester Zeit einfach weg. Und ich kann mich dann wirklich an diese Situation erinnern. Ich saß ja im Rollstuhl dann, dass ich so auf meine gebrochenen Füße und auf die Gipsfüße geschaut habe und in meine offenen Hände und hab wirklich gedacht, ich habe gerade die komplette Kontrolle über mein Leben verloren. Und ich habe mich ja so dahin trainiert, immer die Kontrolle zu haben, vor allen Dingen in gefährlichen Situationen. Das ist ja als Stuntfrau dein Job, die Kontrolle zu haben. Und der Moment war so wirklich für mich der Moment der absoluten Zerstörung. Also da war einfach, da ging für mich auch gar nichts mehr. Ich habe nichts mehr verstanden. Ich saß einfach nur da und war komplett leer. Komplett. Da war wie der Stecker rausgezogen. Ich wusste auch nicht mehr, wo ist der Faden, wo ich jetzt anfangen kann. Es war einfach nur noch Stille, nur noch Stillstand. Ja, einfach nur noch Fassungslosigkeit und Zerstörung in meinem Kopf. Ja.
Was war dann das Erste, was du wieder gehört hast in dieser Stille?
Die war sehr, sehr lange leider da, diese Stille. Und damit musste ich erstmal umgehen, weil es gibt so einen Zustand, den Menschen erleben, die schwere Traumata erlebt haben. Das ist so ein Out-of-Body-Syndrom. Und ich kann mich auch da erinnern, steht auch in dem Buch, da beschreibe ich es ganz gut, dass ich so auf die Haare an meinem Unterarm schaue, die ich zwar sehe und auch den Unterarm, den ich anfasse, aber ich kann mich nicht spüren. Und das war für mich so der schlimmste Moment, weil ich bin ja ein Mensch, ich will mich ja spüren, ich will ja leben und erleben, Leidenschaft, Genuss, alles, was für mich Leben bedeutet, war weg. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, bin ich jetzt eigentlich mitgestorben oder was ist mit mir jetzt hier passiert? Also eine totale Überforderung auch mit dieser Situation. Ja, und dann das Erste, was dann zurückkam, waren diese furchtbaren Stimmen in meinem Kopf. Und die habe ich als immer sehr positiv und ermutigend wahrgenommen. Also ich war auch immer sehr gut darin, mich selber zu bestärken und kraftvoll daraus zu gehen. Und die waren auf einmal so anders. Die waren ganz, ganz düster und böse und haben mich runtergezogen und die Situation, in der ich war, noch viel schlimmer gemacht. Mhm. Und das war dann die erste große Aufgabe, die ich bekommen habe, mit diesen Gedanken überhaupt zurechtzukommen. Dass die
was
nicht,
war das zum Beispiel? Was war ein Gedanke?
Das Leben ist nicht mehr lebenswert. Mhm. Von mir ist jetzt auch nichts mehr übrig. Also du hast auch überhaupt gar keinen Wert mehr für irgendjemanden. Warum dann überhaupt weitermachen? Willst du dieses Spiel leben, was 29 Jahre so schön und lustig war, überhaupt noch weiterspielen? Also es ging schon in eine sehr, sehr dunkle Richtung, die schlussendlich für mich dann auch lebensgefährlich war. Mhm. Na, und mich jetzt so zu erleben, dass ich auch das Leben wieder lieben kann und genießen kann, ist für mich so besonders, weil ich da mal war. Ne? Und jetzt das Leben auch wieder ganz anders wertschätzen kann, weil ich weiß, wie schnell auch wirklich gesunde Menschen in so eine Situation kommen können durch äußere Dinge, die passieren, wie schnell wir abrutschen können und wie schwierig es ist und wie viele Jahre es dauert, sich zurückzukämpfen.
Was hat dir denn geholfen, mit diesen Stimmen umzugehen, mit diesen düsteren Stimmen?
Mein Umfeld. Hm. Ja, das war ganz, ganz wichtig. Ich habe mich sehr an Menschen gehalten, die Ähnliches erlebt haben wie ich. Ich hatte leider oder Gott sei Dank Menschen in meinem Umfeld, die auch ihre Lebenspartner verloren haben, plötzlich durch einen Unfall. Menschen, die im Rollstuhl saßen, auch durch einen plötzlichen Unfall. Und an die habe ich mich wirklich gehalten, ne, weil ich wusste, die sind schon durch diesen Schmerz gegangen und die sind mir einen Schritt voraus. Die haben schon Antworten auf Fragen, die ich gerade habe. Und deswegen bin ich ganz, ganz viel in den Austausch gegangen, weil ich gerade in dieser dunklen Zeit gemerkt habe, je mehr ich mich zurückziehe, je weniger Dynamik ich im Leben habe, desto schlimmer und schlechter geht's mir. Deswegen muss ich zusehen, diese Dynamik wieder aufrecht zu erhalten, ne? Und erstmal aufzubauen und dann aufrecht zu erhalten und wirklich die Tür aufzumachen und rauszugehen. Das war für mich ganz, ganz wichtig und nicht alleine im Bett liegen zu bleiben und sich mit diesen Gedanken alleine beschäftigen, weil wir sind nicht alleine. Ja. Es ist überall Hilfe da, wir müssen sie halt wirklich nur annehmen, ne?
Also es brauchte dann schon von dir diesen proaktiven Schritt nach draußen und zu sagen, ich halte mich an die Menschen, die schon Antworten haben auf die elementaren Fragen, die du dir in dem Moment gestellt hast.
Ja, genau. Und das ist ja schon die erste große Aufgabe, die auf einmal wie unlösbar erscheint, dass du sagst, Mensch, ist doch ganz klar, dass ich morgens aufstehe, mir die Zähne putze und die Tür aufmache und rausgehe. Das ist doch Alltag, das ist doch ganz normal. Aber auf einmal wird das so schwer, das Handy alleine aufzuheben, deinen Code einzugeben und jemanden anzurufen. Das werden Lebensaufgaben. Und sich dahin zu trainieren, zu sagen, wenn ich es aber nicht mache, wird es noch schlimmer. Mhm. Sondern ich mache es jetzt, weil das ist der kleine Schritt, der auf den nächsten kleinen Schritt folgt, damit es besser wird.
Kannst du dich an einen Satz erinnern oder an eine Antwort, die dir einer dieser Menschen in dieser Zeit gegeben hat, die dir besonders geholfen haben?
Mhm. Also in dem Moment, wo ich mir ja auch egal war und ich auch gar keinen Wert mehr in mir gesehen habe, hat dann ein Freund, der meinen Lebenspartner sehr gut kannte, einen anderen Ton angeschlagen, weil es gibt ja so diese mitleidigen Menschen und es ist alles so schlimm und ach, ich wünschte, ich könnte helfen und das ist auch alles nett. Aber der hat dann wirklich mal auf den Tisch gehauen und hat gesagt, Miriam, so würde dein Lebenspartner dich niemals sehen wollen. Der wird sich für dich schämen, wie du jetzt gerade dort sitzt, wie du sprichst, wie du aussiehst. Geh duschen, putze die Zähne, krieg dein Leben wieder in den Griff, mach ihn stolz. Und dieses Mach ihn stolz war so wichtig für mich, weil ich dann dachte, oh Gott, was ist, wenn der wirklich hier ist und mich sieht? Was ist, wenn Verstorbene vielleicht wirklich irgendwie noch hier sind? Und auch wenn ich mir egal war, mir war im ersten Schritt nicht egal, was mein Lebenspartner von mir denkt. Und habe ich gedacht, okay, was wird er jetzt machen? Was wird ihn zum Lachen bringen? Und dann, ich stehe jetzt auf und dann fahre ich an unseren Lieblingsplatz oder ich esse jetzt das, was wir vielleicht zusammen gerne gegessen haben. Einfach nur, um wieder eine Dynamik aufzubauen. Und dann habe ich gemerkt, okay, später ist es nett, ein netter Gedanke, mach ihn stolz, aber ich weiß ja nicht, ist er wirklich noch da? Mach dich doch selber stolz, kämpf für dich. Und da aber auch wieder, es brauchte diesen ersten Anstupser und auch mal einen Rüttler, der jetzt nicht mitleidig ist, sondern eher ein netter Tritt in den Hintern. Ja.
Krass.
Ja.
Ich habe im Podcast ein kleines Format. Ich habe hier unterschiedliche Karten. Es gibt einmal Engelskarten, es gibt Angels- und Ancestor-Karten und die Spirit-Animal-Karten. Und du kannst jetzt einfach mal für dich intuitiv gucken, welche Karte du gerne ziehen möchtest. Die ist einmal für dich.
Also aus allen, oder wie?
Du kannst aus allen eine nehmen, einfach die, die dich gerade am meisten zieht.
Ja, ich mache das ja meistens immer so ganz schnell und ohne drüber nachzudenken, ziehe ich eine raus.
Und das ist sozusagen für dich und aber auch für alle, die gerade zuhören, einmal die Botschaft.
Also ich habe den V gezogen. Erstrahle in deinen Farben und deiner Einzigartigkeit.
Mega schön.
Ja, du leuchtest mit deinen Strahlen anderen den Weg. Steht auch auf dieser Karte. Und das ist so absolut passend. Deswegen, ich liebe auch diese Karten, weil es passend ist. Ich habe mir nämlich irgendwann dann die Frage gestellt, du fragst dich ja so oft, warum passiert mir das, ne? Und warum ist das Leben so gemein? Warum ich und nicht andere? Wofür habe ich das verdient? Und dann habe ich immer gedacht, du musst dir gute Fragen stellen, ne? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wofür ist dir das passiert? Und das wird einen Grund haben, dass dir das passiert ist. Und ich stand ja immer irgendwie auf Bühnen und ob ich jetzt als Tänzerin auf der Bühne stand oder als Stuntfrau, bin ich ja so auch dazu gekommen, ja, Vorträge zu halten. Und das ist bis heute, deswegen passt die Karte so gut, mein Antrieb, dass ich dem Schmerzhaftesten den Sinn gegeben habe, dass ich eine Person bin, die es erleben konnte, weil ich es tragen konnte, weil ich es lösen konnte für mich, um jetzt dieser V zu sein, der anderen Menschen Antworten gibt und diese einzigartige Geschichte, die ich erlebt habe, mit meinem Strahlen quasi den Menschen helfen kann.
Ja. So schön. Ich fand das vorhin total spannend, als du über Kontrolle gesprochen hast und dieser Moment, wo du jegliche Kontrolle über dein Leben verloren hattest. Also alles, wo du dachtest, da habe ich so hart für gearbeitet, das habe ich alles kontrolliert. Du warst so gut da drin, alles zu kontrollieren. Und dann hat dein Leben dich absolut in einen absolut unkontrollierbaren Zustand gebracht. Wer bist du heute ohne diesen Wunsch nach Kontrolle? Durch was ist das vielleicht ersetzt? Weil ich glaube, so viele von uns versuchen ja aus einer Angst heraus oft das Leben zu kontrollieren, weil wir denken, dann können wir sowas vermeiden oder wir können einfach sicherstellen, dass wir immer safe sind. Und aber so ist das Leben ja nicht. Genau. Das heißt, es ist ja eigentlich einfach nur anstrengend, immer zu kontrollieren, weil du ja dann nie wirklich lebst. Also du bist ja eigentlich die ganze Zeit nur am Kontrollieren.
Ja.
Was ist heute für dich an die Stelle von Kontrolle gekommen? Wie fühlt sich das an? Und wie können vielleicht alle, die gerade zuhören, auch im Alltag so ein bisschen für sich mal gucken, kontrolliere ich gerade oder vertraue ich? Wo bin ich gerade?
Ja. Und du hast gerade genau die richtige Antwort gegeben. Es ist Vertrauen. Also es ist, ich war wirklich die Frau für Kontrolle. Ich wollte alles kontrollieren, ne, weil ich auch so Angst davor hatte, verletzt zu werden. Und genau das passiert, wenn du die Kontrolle verlierst, kommt etwas in dein Leben und es tut dir weh. Deswegen wollen wir unsere Finanzen kontrollieren, unseren Partner, also unsere Beziehung kontrollieren. Wir wollen ein sicheres Zuhause haben. Es geht immer irgendwie um Sicherheit und Kontrolle. Und wenn du die dann einmal wirklich komplett verloren hast, da denkst du, okay, schlimmer kann es ja jetzt auch nicht werden. Und ich bin jetzt nicht dabei gestorben. Jetzt kann ich nur noch vertrauen, dass das für irgendetwas gut war. Und ich gehe jetzt weiter. Ich weiß vielleicht noch gar nicht, wohin. Das meinte ich gerade mit dieser Dynamik. Und ich vertraue darauf, dass das Leben es gut mit mir meint. Und ich vertraue darauf, dass diese viele Arbeit und diese Energie und dieses Dranbleiben ein Geschenk für mich bereithält. Und das, daran arbeite ich nach wie vor. Also ich gehe jetzt nicht durchs Leben und sage, ich vertraue dem Leben und es fliegt mir sowieso alles zu und es hat alles einen Sinn. Aber ich hatte zum Beispiel so in diesem Jahr nach vielen Dates und lange alleine sein, so dieses, ach nee, das ist für mich nicht bestimmt und vertraue da drauf und nee, eigentlich will ich es ja kontrollieren, immer wieder das Hin und Her und es ist gut, alleine zu sein. Und dann auf einmal kommt, wenn du es loslässst, etwas in dein Leben, du sagst, ah, das ist Vertrauen. Mhm. Das ist Vertrauen, wenn du wirklich sagst, nee, ich will das nicht kontrollieren und nach Schema F jetzt abarbeiten, irgendwo wird da schon sein, sondern ein, lass es los, vertraue und in diesem Moment, wo du es loslässt, kommt etwas Großes, Neues in dein Leben. Und das sind oft diese kleinen Momente, die vielleicht gar nicht groß erscheinen oder du die so groß wahrnimmst. Aber wenn du dich mal umschaust, in deine Vergangenheit blickst, diese kleinen Momente des, ich glaube, da habe ich vertraut und dann ist wirklich was Magisches passiert. Das nehme ich mir vor, wenn ich wieder denke, und ich muss diese Situation kontrollieren, ich muss Menschen kontrollieren, ich muss, ne? Ich muss. Nee, lass los und vertraue. Aber ich glaube, das ist ein Prozess. Also ich arbeite da immer noch dran.
Ich fand das gerade total schön, was du gesagt hast. Ich glaube, dass das ganz bei ganz vielen gerade auch in Resonanz tritt, dieses, dass wir kontrollieren, eigentlich am Ende aus Angst davor verletzt zu werden.
Ja.
Und wenn ich jetzt auf deine Geschichte gucke und was dir passiert ist, dann bist du ja auf allen Ebenen verletzt worden, wo man verletzt werden kann. Du bist physisch verletzt worden, du bist emotional verletzt worden, du bist seelisch verletzt worden. Also du bist ja wirklich, das Leben hat ja innerhalb von einer Woche theoretisch jede der größtmöglichen Verletzungen zugefügt, die man erleben kann. Würdest du sagen, dass es am Ende darum geht, für sich selber festzustellen, dass diese Angst vor Verletzung, dass die Medizin vor dieser Angst vor Verletzung, dass die Erkenntnis darüber ist, dass wir uns selber heilen können?
Ah, schön. Ja, ich glaube, dass die beste Medizin immer im Gegensatz liegt. Ne? Also wenn du Angst hast, triff mutige Entscheidungen. Ne? Wenn du Zweifel hast, vertraue. Und das ist so schön, was du einfach auch gerade gesagt hast. Tu genau das Gegenteil, weil was lässt dich stagnieren? Was lässt dich kleiner werden? Was hält dich zurück? Das sind genau diese ganzen negativen Dinge. Aber ich glaube, diesen Prozess anzustoßen mit einer mutigen Entscheidung, die Dynamik aufzubauen und zu halten, das ist so anstrengend, weil ich hatte das ja nicht Tage, ich hatte das auch nicht Wochen. Laura, ich hatte das über Jahre, dass ich gesagt habe, aber ich vertraue doch und ich mache doch und ich tue doch und es tut immer noch weh und immer noch ist alles nicht gut und was muss ich denn noch machen? Deswegen dieses immer wieder dranbleiben, immer wieder vertrauen, das ist das, was langfristig gesehen dir dann irgendwann auch diesen Frieden dann bringt. Ne, diesen Frieden mit seiner Vergangenheit abzuschließen, den Frieden mit dir selber auch den Frieden zu schließen. Ich habe gerade dieses Buch im Regal gesehen. Das ist ja das hawaiianische Vergebungsritual. Das sind alles so Dinge, wo ich denke, was habe ich denn alles gemacht, um Frieden zu schließen? Ja, aber es gehörte alles mit dazu. Das ist Prozess. Du wirst nicht an diesem einen Punkt ankommen und sagen, so jetzt ist alles in Ordnung, sondern bleib dran. Ne? Aber Angst bringt dich nirgendwo hin.
Was war das Schwierigste für dich zu vergeben?
Mir selbst. Ja, ich habe viele Fehler, glaube ich, auch gemacht. oft auch sehr egoistisch gehandelt, weil ich war immer sehr, sehr gut da drin zu sagen, der ist schuld oder die ist schuld, das Leben ist schuld, weil es so einfach ist, das ist wieder der einfache Weg, alle sind schuld, alle sind blöd, nur ich nicht. Und sich dann aber wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, welche Fehler hast du denn gemacht? Was hättest du denn besser machen können? Mhm. Ist die viel schwierigere Aufgabe. Weil wenn ich wirklich was gemerkt habe, ich stelle mir mein Leben auf in gewisser Art und Weise vor. Dazu gehören andere Menschen, aber ich kann niemals die anderen Menschen kontrollieren, da haben wir es wieder, oder verändern. Sonst beginnt alles bei mir. Und das sind ganz, ganz schmerzhafte Fragen, die man sich dann auch stellt. Hätte ich beispielsweise den Tod von meinem Lebensgefährten verhindern können? Aber ich hatte mich ganz kurzfristig vorher entschieden, nicht mit ihm mitzufliegen an dem Tag, sonst wäre ich mit ihm an dem Tag unterwegs gewesen. Und das sind alles dann so große Lebensfragen, was wäre gewesen, wenn? Die musst du aber auch irgendwann loslassen und sagen, ich verzeihe mir, dass ich an dem Tag einfach so eine Entscheidung getroffen habe und es wird für etwas gut sein. Und für was es gut ist, wofür ist das passiert, diesen Sinn vergibst du dann halt wieder. Aber es ist ein unfassbar anstrengender Prozess, sich selbst wirklich anzuschauen, zu sagen, so jetzt gehen wir mal an deine Themen dran. Mhm. Diese Arbeit machen Gott sei Dank immer mehr Menschen und das finde ich sehr, sehr schön.
Für alle, die gerade zuhören und die vielleicht auch einen Menschen verloren haben, einen Partner, eine Partnerin, den sie über alles geliebt haben und dann irgendwann wieder an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich möchte gerne in diesem Leben nochmal Liebe erfahren und ich möchte gerne in eine Beziehung gehen. Was hat dir dabei geholfen? Ist es wie so eine Art Erlaubnis, die man sich selber wieder geben darf, sein Herz nochmal aufzumachen, auch mit der Gefahr, nochmal so verletzt zu werden. Also ich stelle mir das als das Schwierigste vor, da wieder Ja zu sagen, glaube ich.
Ja. Also für mich war es lebensnotwendig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich auch relativ schnell wieder verliebt, weil ich auch so ein Verlangen nach Leben hatte. Und ich hatte so ein Verlangen nach Geborgenheit und Zweisamkeit, weil das war ich gewohnt, ne? Und merkte dann aber ganz schnell, ich kann das gar nicht genießen, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe. Darf ich das überhaupt? Wie lange muss ich denn eigentlich trauern? Muss ich jetzt schwarz tragen wie früher? Ein Jahr, dieses Trauerjahr. Was ist ja eigentlich die Regel? Und weil wir über Tod und Vergänglichkeit nicht sprechen, wusste ich das alles nicht. Ich bin einfach nur der Freude gefolgt, der Lebendigkeit gefolgt, weil das war das, was ich nicht hatte. Und habe es erstmal genossen. Und das wurde aber immer wieder überschüttet mit der Traurigkeit, die ich ja mit mir getragen habe durch den Verlust meines Lebenspartners. Und so sind das zwei parallele Prozesse gewesen, die dort gelaufen sind. Auf der einen Seite das überlebensnotwendige, Miriam, finde wieder Leidenschaft und Liebe und Leben und Genuss. Und auf der anderen Seite, du musst aber auch Trauer als Arbeit wahrnehmen und Aufgabe wahrnehmen und das auch lösen. Und der neue Lebenspartner kann dir diese Arbeit nicht abnehmen. Und so ist es ein extrem schwieriges Zwischenspiel von aufräumen und trotzdem genießen. Und mein Lebenspartner, den ich danach relativ schnell hatte, der hat mir die Zukunft quasi gezeigt. Mit dem konnte ich in die Zukunft träumen. Und zugleich habe ich eine ganz, ganz schwere Vergangenheit immer noch mit mir gezogen. Und das konnte dann auch nicht lange gut gehen, weil so ein Mensch kann das nicht mit dir tragen. Und ich habe dann gemerkt, okay, es ist Zeit, wirklich alleine zu sein. Du musst erstmal aufräumen, du musst erstmal Ruhe reinbringen. Und das ging mir auch schon wieder alles nicht schnell genug. Ne? Ich wollte das jetzt so, was muss ich jetzt hier machen, damit es mal schneller geht, damit ich jetzt in eine Beziehung gehen kann. Und überleg mal, jetzt sind 8 Jahre rum und Ende letzten Jahres, also nach 7 Jahren, habe ich gedacht, so langsam komme ich wirklich dahin, so aufgeräumt und so friedlich und in mir ruhend zu sein, dass ich jetzt auch wieder eine gute Partnerschaft führen kann. Ne? Also es ist schwierig, eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich habe mal wieder alles gemacht. Ich mache alles. Ich probiere das alles aus und gebe euch dann die Infos.
Wir haben ein Format im Podcast, wo ich hole kurz mein Mikro wieder her, wo Menschen aus der Community uns eine Frage stellen können.
Ah, wie schön.
Und genau, die Frage kommt von Carla. Und Carla fragt: Liebe Laura, von Herzen danke für die Möglichkeit, dass wir eine Frage im Podcast stellen können. Derzeit fühle ich mich gut, es geht mir gut. Gleichzeitig habe ich Angst davor, dass jederzeit etwas passieren könnte, womit ich nicht umgehen kann. Wie kann ich meine mentale Stärke trainieren, um mich auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten? Gibt es Übungen, die du empfehlen kannst, wie so ein SOS-Kit für schwere Zeiten?
Na, da, eine perfektere Frage gibt es, glaube ich, gerade nicht an dich.
Ja, ich meine, wir haben jetzt natürlich die letzte Stunde darüber gesprochen, aber gibt es noch sowas, wo du einen Impuls von deiner Seite dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr froh, nie ein ängstlicher Mensch gewesen zu sein, weil ich hätte mir die ganze Zeit Gedanken und Ängste über etwas gemacht, was vielleicht nie in mein Leben kommt. Also ich hätte so viel Zeit verloren mit Angst haben. Deswegen habe ich mich viel lieber damit beschäftigt, wirklich im Alltag oder bei meinen großen Stunts dahin zu trainieren, zu sagen, ich weiß, wie Scheitern funktioniert. Also wenn was in mein Leben kommt, wovor ich vielleicht jetzt gerade Angst habe, ne, wie Carla, dann weiß ich, Scheitern ist gar nicht so schlimm. Also ich lerne schon im Alltag damit umzugehen. Ich lerne im Alltag schon, mutige Entscheidungen zu treffen, mal eine andere Route zu fahren, mal etwas wirklich zu wagen, weil das ist für mich Leben. Ne? Und du musst ja, du hast ja nur für etwas Unbekanntem Angst, weil du dann glaubst, damit nicht umgehen zu können. Und das wird so oder so passieren, wie in meinem Fall ja auch. Aber trotzdem können wir so im Alltag, denke ich, trainieren, hey, ich werde früher oder später scheitern, aber ich nehme es nicht als was Negatives wahr, sondern als eine Aufgabe. Und wenn die dann kommt, dann nehme ich sie auch an.
Mhm. Ja. Mega schön, danke dir. Ja, ich glaube auch, dass es viel darum geht, in dieses Bewusstsein für sich selber zu kommen, wahrzunehmen, wie stark wir eigentlich sind.
Genau.
Und dass wir uns oft versuchen zu schützen, ja, weil wir glauben, nicht damit umgehen zu können. Aber am Ende sind wir, glaube ich, so wahnsinnig resilient. Und auch deine Geschichte zeigt ja, dass du sitzt jetzt vor mir und du strahlst und du bist gesund und du bist halt von 2016 bis, wir haben jetzt 2024, in diesen 8 Jahren, du bist ja wahrscheinlich von Miriam, ne, ich kontrolliere das Leben und ich mache mein Ding und bin Miss Super Stuntfrau zu, jetzt bist du ja wirklich Superwoman. Weißt du, ja. Du hast dir immer gewünscht, Superwoman zu sein, aber jeder Superheld, egal was du dir anguckst, ob Spider-Man ist, Batman, Super, die haben ja alle diesen Moment gehabt, wo alles kaputt gegangen ist, wo sie den Menschen verloren haben, den sie am meisten geliebt haben. Und du hast es gelebt ja wirklich wie die Superheldin aus dem Buch. Und ich glaube, das für sich selber so zu sehen, ne, dieses, dass dir das gegeben hat, diese Superpower, die du im Stunt gesucht hast, die du dann aber im wahren Leben gefunden hast.
Mm, absolut, ja. Das ist ja diese typische Heldenreise, ja. Ne, warum der Held dann auch wirklich zum Helden wird, weil er sagt, es gibt etwas Größeres, für das es zu kämpfen gilt. Und dieses, ich hab das ja so auch beschrieben, auch im Buch, dass ich sage, ich habe so das Leben verflucht und gesagt, du bist so gemein und das ist so unkontrollierbar und warum ist das Leben so unfassbar zerstörerisch? Und rückblickend wieder, wenn du dich umdrehst und dir dein bisheriges Leben mal anschaust, sind doch die positiven Erlebnisse, die schönen, wo es dir gut ging, tolle Urlaube, Liebe, das ist alles Genuss. Aber die Dinge, die dich wirklich herausgefordert haben, da, wo du wirklich mal hinschauen musstest und halt richtig dich im Kern auch verändert, das ist genau das, was es braucht, um zu wachsen.
Ja.
Ne? Und deswegen bin ich jetzt auch diesen Tiefschlägen fast schon dankbar, dass ich heute so stark und souverän hier sitzen kann, resultiert nur aus diesen Tiefschlägen, aus diesen Momenten, nicht weiter zu wissen und dann trotzdem weiterzumachen.
Mhm.
Und das ist für mich so dieses Spielleben. Ne? Genieß die schönen Momente dann, wenn es gerade gut läuft und wenn wieder etwas kommt in dein Leben, wo du merkst, jetzt muss ich kämpfen, da trainiere ich jetzt den Muskel, jetzt gerade werde ich stark. Und das nicht als negativ, sondern als schönes Geschenk zu sehen. Also in der Zerstörung das Geschenk zu finden, ist schon eine schöne Aufgabe auch.
Bevor wir zur letzten Frage kommen, erzähl einmal noch mal kurz zum Buch für alle, die das gerne lesen wollen. Oder ich glaube, es ist ja auch ein gutes Buch, was man verschenken kann vielleicht. Weil ich glaube oft, vielleicht passiert einem selber ja auch gar nicht ein Schicksalsschlag in der Intensität, aber oft ja jemandem in unserem Umfeld zum Beispiel. Und man ist ja oft so hilflos in dem Moment, denkt sich so, wie kann ich dieser Person helfen? Wo ja, glaube ich, dann gerade solche Bücher natürlich ein Riesengeschenk sind, wenn man sagen kann, hier, so wie du die Menschen in deinem Leben hattest, die schon Antworten hatten, ist ja dein Buch wie Antworten auf all diese Fragen, die sich Menschen in diesen Momenten stellen.
Ja.
Erzähl mal ganz kurz, wann kommt das Buch? Alles, was du nochmal darüber erzählen magst, für wen ist das Buch? Was ist für dich auch vielleicht das Geschenk in diesem Buch? Genau.
Ja, ja. Also das Buch kommt am 30. Januar raus und ich habe mir so ein Buch gewünscht, als es mir damals so schlecht ging. Weil ich immer gedacht habe, du kannst mir noch die 5 besten Tipps geben, wie ich mutiger werde oder wie ich loslasse. Es funktioniert ja irgendwie nicht. Ich muss da irgendwie emotional mit jemandem mitgehen. Also ich habe mir eine Biografie gewünscht von jemandem, der es wirklich erlebt hat, der es verstanden hat und mir dann beibringt. Und so ist mein Buch auch aufgebaut. Und jeder, der es liest, wird mich in meinem Prozess erleben, sehr ehrlich, sehr kritisch auch. Auch, würde ich sagen, in den schlimmsten Situationen, ne? Ich nenne nur ein Beispiel, wie ich meinen verstorbenen Lebenspartner zum letzten Mal gesehen habe und mich von ihm verabschiedet habe, nachdem er gestorben ist. Weil das alles so Fragen sind, da gab es keine Antwort drauf. Macht man sowas? Schaut man sich so einen Menschen nochmal an? Das sind so ganz, ganz intime Situationen, wo ich den Leser mitnehme, weil ich den Leser, wenn er gerade in einer Herausforderung steckt, das Gefühl geben möchte, es geht weiter. Hier sind Antworten, das sind meine Antworten und Lösungen, die helfen dir ganz sicher weiter. Oder du kennst gerade jemanden, der eine Herausforderung hat, schenk ihm das Buch. Oder wie Carla gerade, die sagt, ich habe so Angst vor dem Leben, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber gerade ist es so unsicher, ich will mich darauf vorbereiten, dass man dann meine Geschichte liest und denkt, Wahnsinn, was einem passieren kann. Aber ich sehe an ihrem Beispiel, es geht weiter und es gibt Lösungen und Antworten. Also es ist, wie du gerade selber gesagt hast, eigentlich für jedermann. Und genau deswegen habe ich es geschrieben, um den Menschen das Gefühl zu geben, na, es geht weiter, sie zu ermutigen, zu inspirieren, den eigenen Weg zu gehen, weil in dem Buch stehen meine Antworten.
Superschön. Es ist in den Shownotes für alle, die sich bestellen wollen, kaufen wollen, im Buchladen gehen wollen, lest es. Stell dir vor, irgendwann wird der letzte Tag deines Lebens sein. Du wirst noch ein ganz, ganz, ganz langes, erfülltes Leben leben. Nochmal richtig lieben, leben, einfach du sein, in den Genuss kommen und irgendwann wäre aber der letzte Tag deines Lebens und ich wäre da.
Aus irgendeinem Grund.
Ich wäre da.
Ha, ich bin wieder da. Ich wollte dir noch kurz eine Frage stellen.
Ja, wir wären so 2 süße alte Omis, die irgendwo auf der Veranda sitzen und ich würde zu dir sagen, Miriam, es ist alles gelöscht. Dein Buch ist weg. Alles, deine Videos, Keynotes, es ist alles gelöscht. Aber ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst jetzt auf dieses Blatt Papier 3 Dinge schreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen danach leben oder sich daran orientieren. Wenn das alles wäre, was du noch sagen könntest, was würdest du aufschreiben?
Finde die Schönheit in der Zerstörung, also finde dein Wofür, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Never lose your wings. Das ist so ein Satz, den ich irgendwo mal gelesen habe. Also in diesem Prozess, diesen anstrengenden Prozess oft auch, lass die Flügel nicht hängen, ne? Geh da raus, fliege, weil wenn du in dem Prozess drin bist, brauchst du die Dynamik, um Antworten zu finden. Und vertraue dem Prozess des Lebens. Es ist das Schwierigste für mich gewesen, immer wieder aufzustehen, immer wieder zu sagen, vertraue, vertraue, vertraue. Und dann kommen diese Momente, wo du denkst, jetzt kommen die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zusammen. Und dafür hast du so hart gekämpft und gearbeitet. Und es gibt diese Magie im Leben. Also vertraue dem Prozess des Lebens.
So schön. Miriam, danke von Herzen wirklich für dein Sein, für dass du damals nicht aufgegeben hast, sondern dass du wirklich da durchgegangen bist und in dieser tiefen Verletzung irgendwie die Schönheit gefunden hast und die Kraft gefunden hast und jetzt die Superheldin bist, die du als Kind schon wusstest, dass du sie eines Tages sein wirst. Ja. Und ich fühle mich ganz tief berührt und bewegt und inspiriert, und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele, die zugehört haben, gerade ihre Flügel wieder ein bisschen höher gewuppt haben und sagen so, ah, stimmt, ich habe eher Flügel. Also danke für dein Sein, danke für deinen Mut und deine Liebe für dich, weißt du, dass du dich genug geliebt hast, dass du da durchgegangen bist. Danke.
Ich habe zu danken. Danke, dass du so viele Zuhörer hast, weil das ist ja unglaublich, wie lange du das auch schon machst und was du dir da aufgebaut hast. Das ist so wertvoll. Deswegen danke dir. Wirklich vielen Dank.
Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so, so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast. Folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebes-Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste. Deine Laura.